Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist immer wieder, ich merke immer wieder, dass es ein gesegneter Ort ist hier, die Strobelmühle. Wir waren schon ein paar Mal hier, meine Frau und ich, zum Parallelgebet beim Missio Camp und merken immer wieder, dass hier Gott mächtig am Wirken ist. Ich habe mir überlegt, als ich hier eingeladen wurde, über was könnte ich predigen? Ich habe lange gebetet und kam immer wieder diese Antwort: Erzähl von deinem Leben, zeuge davon. Und wir haben es vor uns gerade auch gesungen. Wir bezeugen, es ist wahr. Und ich kann das hundertprozentig unterstreichen. Gott ist real. Gott ist Gott. Er ist der Vater. Er ist der, der Wunder tut, der tröstet, der hilft in der Not, der in die Berufung hineinführt, ja, der einfach Gott ist. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Und dass wir hier sitzen, ist auch kein Zufall. Und ich danke Gott so unheimlich dafür, dass er mich angerührt hat, dass er mich herausgezogen hat, aus der Finsternis ins Licht. Ich sage immer, ich habe zwei Leben, eins vor meiner Bekehrung mit 20 Jahren und eins danach. Und ich sage immer, das vor meiner Bekehrung, das Leben war schwarz-weiß und nach meiner Bekehrung, das ist in Farbe. Und ich danke Gott einfach, dass er hier auch in unserem Leben, im Leben meiner Frau, in unserer Familie so viel Wunder getan hat. Da könnte ich hier stundenlang Zeugnis geben. Und wie ich zum Glauben gekommen bin, das möchte ich gerne mal erzählen, denn Gott hat auch Humor. Ich stamme aus einem atheistischen Elternhaus, also wir waren zahlende Kirchenglieder, meine Eltern, aber der Glaube spielte an sich keine Rolle. Meine Mutter hat zwar, als wir Kinder waren, gebetet: Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und das Gebet kann man sogar noch als alter Mensch beten. Aber mein Vater habe ich einmal im Leben beten hören, und es war Heiligabend vor dem Essen: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Eine halbe Stunde später: Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du unser Gast gewesen bist. Also danke für dein Kommen, und jetzt kannst du aber auch wieder gehen. Das war das, was ich als Kind, ja, über Glauben erfahren habe. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich habe also, wie wir es vor uns gelesen haben, ich habe die Hälfte meiner Lebenszeit in der DDR verbracht und die andere Hälfte, die reichliche Hälfte, hier in der neuen Bundesrepublik. Und ich hatte, wie gesagt, eine schöne Kindheit. Ich wurde geliebt von meinen Eltern. Es war ein gesundes Elternhaus. Ich war das zweite Kind von vier Kindern und war, ja, sehr fröhlich, sportlich und auch in der Schule nicht ganz schlecht. Und es hat dazu geführt, dass ich dann mit 13 Jahren angefragt wurde von damals in Karl-Marx-Städter Kinder- und Jugendsportschule, ob ich nicht Lust hätte, ins Internat zu kommen und dort Sport zu betreiben, Leistungssport, Fußball. Also Fußball ist auch Leistungssport. Und da habe ich dann entschieden, ich sollte erst aufs Gymnasium gehen. Dann hat mein Vater gesagt: Hätte ich die Chance gehabt, ich würde an die Sportschule gehen. Also bin ich an die Sportschule gegangen und habe dort vier Jahre die Vorzüge des Sozialismus erleben dürfen, weil in der DDR war Sportpolitik. Also alles Gute, alles, was wir hatten, wurde in den Sport gesteckt. Auch Bananen konnte ich essen, was es sonst in der DDR nie gab. Und andere Vorzüge auch. Und es war eine sehr schöne Zeit, wir hatten ein schönes Team, ein schönes Fußballteam. Und dann bin ich mit 18 Jahren zur Armee gekommen, in die NVA, Nationale Volksarmee hieß es in der DDR, und dann noch in eine besondere Abteilung Grenztruppen. Also ich musste aufpassen, dass die Bösen aus dem Westen nicht zu uns reinkamen. Eigentlich war es umgedreht, wir sollten auf die Leute aufpassen, die ausreisen wollten. Und da habe ich im Nachhinein erfahren oder habe gemerkt, dass Gott schon seine Hand über mir gehalten hat, als ich noch kein Christ war. Und zwar war in der Sportschule, wurde jeder gefragt, als er dann 18 wurde, ob er in die Partei SED gehen wollte. Das war diese Partei, die in der DDR regiert hat. Es gab ja bis auf die Bauernpartei keine andere. Und auch bei den Grenztruppen, wo ich war, war es eigentlich Pflicht, in der Partei zu sein. Mich hat nie jemand gefragt. Selbst dort, wo ich, ich war in einer Spezialeinheit, dort war ein Tagebau, der wurde von Ost und West genutzt. Und wir mussten aufpassen, dass die Arbeiter nicht abhauen, weil es dort keine Grenzzäune und keine Sperranlagen gab. Und ich bin heute so dankbar, dass ich nicht schießen musste. Also es wäre eine Katastrophe gewesen und anhand meiner Schießergebnisse hätte ich es treffen müssen. Das hätten sie mir nachgewiesen. Also von da habe ich schon gedacht, Gott sei Dank, dass das nie passiert ist. Als ich dann mit der Armee fertig war, bin ich, was ich so am liebsten getan habe, ein Wochenende immer fortgegangen. Also arbeiten war so ein bisschen die Nebensache. Ich habe mich immer aufs Wochenende gefreut. Und einmal, da bin ich in unserem Nachbarort tanzen gewesen und dann schaue ich ein Mädchen an. Ich dachte, die kennst du doch. Schwarze Augen, dunkle Augen, schwarzes Haar, ein herrliches Gesicht, freundlich, liebevoll, strahlende Augen. Das war doch die Anne Rose Weise, mit der bin ich im ersten Tag in die Schule gegangen. Und die Rose, die war wirklich aufgeblüht. Das war ein wunderhübsches Mädchen geworden und ich wollte sie unbedingt, wollte in ihrer Nähe sein. Ihren Gedanken wollte ich sie eigentlich haben, sage ich mal so. Und seit dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, du musst in ihrer Nähe sein. Bin jeden Samstag irgendwo, habe ich erfahren, dort geht sie hin und dort geht sie hin. Und das war für mich immer das größte Glück. Aber ich war eben noch weit, weit weg. Eines Sonntags sind wir dann nach Chemnitz gefahren. Es sollte eine Rockgruppe spielen. Und haben uns sehr darauf gefreut. Und einige Freunde und Freundinnen sind wir losgezogen nach Karl-Marx-Stadt. Und haben dort gewartet. Und dann hieß es, diese Gruppe spielt nicht, das fällt aus. Und das sagt die Anne, weil sie immer so ein bisschen die Führung hatte in dieser Gruppe, ach, heute ist Sonntag, da gehen wir zum Theo. Ich dachte, Theo, bestimmt eine Kneipe oder irgendwas. Ne? Aber Theo war Theo Lehmann, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, dieser Jugendevangelist, der an Chemnitz gepredigt hat. Und ich dachte, du gehst mit zum Theo. Ja, jetzt ging es aber nicht in die Kneipe, jetzt ging es in die Kirche. Und was ich dort erlebt habe, das kann ich gar nicht beschreiben. Ich habe das erste Mal in meinem Leben in der Kirche rammelvoll mit Jugendlichen gesehen, wo ich dachte, das gibt es überhaupt nicht. Und der Theo hat gepredigt und ich kann mich sogar noch an die Predigt erinnern. Es ging um Nikodemus, wo Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden, sonst kommst du nicht ins Himmelreich. Ich war von da an wie geplättet. Und habe ich mir überlegt, also meine Frau war ja kirchlich, christlich, die war ja in ihrer Familie so geprägt, ging immer in die Kirche, ich dachte, wie kannst du denn Pluspunkte sammeln? Ich dachte, du kennst dich vielleicht. Bin ich zu unserem Pfarrer gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne mal einen Glaubenskurs würde ich gerne mal machen. Das waren unlautere Mittel, ne? Ich wollte eigentlich gar keinen machen. Bin zu unserem Pfarrer gegangen, der hat sich natürlich gefreut und ich habe mich dann hingesetzt. Ich weiß nicht mehr, an welchem Turnus das war. Jedenfalls hat es Klick gemacht. Irgendwie hat denn seine Art und seine Echtheit und wie er das Wort Gottes erklärt hatte, hat mich so berührt, dass mich Gott dann am Kragen gepackt hat und hat gesagt, komm mein Freundchen, du wolltest dir dieses Mädel haben, jetzt habe ich dich. Und seitdem bin ich wirklich dann auf den richtigen Weg gekommen, habe mich dann mit 20 oder 21 konfirmieren lassen. Mein Konfirmationsspruch war, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach meiner Gerechtigkeit, dann werde ich alles dazu tun, was dann auch unser Trauspruch geworden ist. Nach 2 Jahren habe ich mich dann nochmal bei einer Evangelisation, habe ich richtig mein Leben Jesus hingegeben. Bin also wirklich von Neuem geboren worden, ein neuer Mensch. Dazu muss ich sagen, der alte Mensch stirbt ganz langsam. Der will nicht sterben und der kommt immer wieder mal hoch. Deswegen hat auch Martin Luther gesagt, der alte Adam muss jeden Tag ersäuft werden, aber das Biest kann schwimmen. Ja, Gott bewahrt auch. Das habe ich vorhin schon erzählt, dass er mich dort bewahrt hat, dass ich in diese Partei gegangen bin. Und er hat mich auch als Kind vor Unfall bewahrt. Ich bin fast in ein Auto gerannt, also waren höchstens noch 3-4 Zentimeter. Dann hat er mich, ich denke, er hat mich auch so viel bewahrt, was man gar nicht weiß. Und ja, und Gott schenkt Freude. Also wir haben dann die größte Freude und den Wunder für mich, dass ich dann meine liebe Frau heiraten durfte, 13.06.81. Und dass dann bald auch unser erstes Kind kam. Es war für mich auch ein Wunder, dieses kleine Baby in den Händen zu halten, wo ich gedacht habe, das ist ein Stück von dir. Gott hat dich benutzt, um dieses Wesen zur Welt zu bringen. Und es war für mich ein Traum und diese Verantwortung, das war natürlich ein ganz neues Leben. Nebenbei durften wir dann noch ein Haus bauen. Das war auch so eine wunderbare Sache. Mein Schwiegervater ist Zimmermann, hochgläubig. Und als er den Grundstein gelegt hat für unser Doppelhaus mit unserem Schwager, hat er unter Tränen das Vaterunser gebetet und gebetet, dass in diesem Haus Frieden herrscht für immer. Und wir wohnen jetzt schon 43 Jahre mit unseren Nachbarn zusammen und es ist Friede. Wir verstehen uns gut, wir haben denselben Grund, Jesus Christus. Und es ist für mich so eine Gebetserhörung, die mich immer mal zutiefst beeindruckt. Ja. Gott tröstet. Als wir dann um den Hausbau herum so halbwegs fertig waren, kam unser zweites Kind, der Robert, zur Welt. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, mit ihm stimmt was nicht. Er kommt nicht richtig vorwärts, er entwickelt sich nicht gut oder gar nicht. Bis dann festgestellt wurde, dass er Leukämie hat. Also akute lymphoblastische Leukämie im letzten Stadium. Also es war kurz vorm Sterben. Er ist dann überall, wo meine Frau ihn angepackt hat, blau geworden und ist dann mit Blaulicht ins Krankenhaus gekommen. Und wir haben schon gedacht, wir sehen ihn vielleicht nie wieder. Und am nächsten Tag haben wir dann sofort unseren Pfarrer geholt und haben ihn dann nach Jakobus 5 die Hände auflegen lassen. Wir haben diesen Jungen abgegeben zu Gott, in Gottes Hände, weil wir gesagt haben, wir können nichts tun. Und es ist jetzt seine Sache, er hat uns das Kind geschenkt und ja, er muss sich jetzt drum kümmern. Diese Phase hat 4 Jahre gedauert. Wir haben das Kind noch 4 Jahre haben können, kennenlernen können, so wie es war. Wenn er keine Schmerzen hatte, war er super lustig, aber es war ihm selten. Und er hatte wirklich Jesus im Herzen. Das haben wir immer wieder gemerkt, bei verschiedenen Situationen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Und er hatte dann, ja, er hätte am 19. August Geburtstag gehabt und er hat dann gesagt, kurz davor, ich habe keinen Geburtstag mehr. Er wusste schon, dass er heimgeht, aber reif für Gott. Das hat uns wirklich da sehr berührt. Und als er dann in der Nacht am 25. Juli gestorben ist, habe ich schon mal gedacht, ob das dein zarter Glaube, dieses Pflänzchen, ob das das aushält. Und ich habe gerade das Gegenteil erfahren. Er hat uns das Kind aus den Armen genommen. Er hat uns, also dieser ganze Raum war von Heiligkeit erfüllt, von seiner Gegenwart, wie ich das nie wieder erlebt habe. Ich habe dort gespürt, er ist in den besten Händen. Wie Gott uns gesagt hat, ich weiß, wie es euch geht, ich habe selber einen Sohn verloren. Und wie ich dann so auch in diesem Moment, auch, wie mir die Angst vor dem Tod genommen worden ist, wo ich wirklich keine Angst vor dem Tod mehr hatte, wo er sich auch um unseren kleinen Sohn, der mittlerweile geboren war, der Tobias, der sogar Knochenmark gespendet hat, wie er sich um ihn gekümmert hat. Wir wollten das ihm erklären, dein Bruder ist gestorben. Und da kommt er auf meine Frau zu und sagt, ich weiß, wo der Robert ist, der ist tipptopp zum Herrn Jesus. Ist das nicht herrlich, wie sich Gott auch um die kleinen Dinge oder um den Kleinen kümmert? Hat uns sehr berührt. Und das hat dazu geführt, dadurch ist dann auch bei uns der Hauskreis entstanden, weil in den letzten Wochen haben sich Familienmitglieder, Schwestern und auch Freunde getroffen, jeden Abend, und haben für den Robert gebetet. Wir haben immer noch auf Heilung gehofft, aber es war dann wirklich so, dass es abzusehen war, dass es zu Ende ging. Und an eine Begebenheit kann ich mich noch erinnern, als er oben im Bett lag und sehr starke Schmerzen hatte und wir im Wohnzimmer gebetet haben, hatten die Tür immer ein bisschen auf, wo er gebrüllt hat, betet lauter, ich habe Schmerzen. Er hat also die Kraft des Gebets erfahren. Ne? Ja, eine andere Sache ist, also es geht bei mir nicht ganz chronologisch, aber Gott befreit von Sünden, das kann ich bezeugen. Ich habe also bis 1991 stark geraucht, also eine Schachtel am Tag. Und als unsere älteste Tochter 10 Jahre alt war, habe ich sie gefragt, was wünschst du dir denn? Und sie sagt, Papa, dass du aufhörst mit Rauchen. Ich habe am nächsten Tag aufgehört zu rauchen, nie einen Entzug gehabt, nie wieder eine Zigarette angepackt. Das bedeutet für mich, unterschätzt das Gebet der Kinder nicht. Das ist so wertvoll, weil die so echt und so, ja, so glaubhaft beten. Gott tut auch heute Wunder. Er hat in unserem Leben viele Wunder getan, Heilungswunder bei meiner Frau, bei mir, bei unseren Kindern. Das größte Wunder, was wir in letzter Zeit erlebt haben, war, als unser fünftes Enkel, der Alvin, geboren wurde, hat er natürlich ganz schlechte Voraussetzungen, weil er zur Corona-Zeit geboren wurde. Und es ist eine lange Geschichte, ich mache sie kurz. Er bekam dann auch Corona, die Eltern hatten es auch. Er musste dann nach Dresden mit dem Hubschrauber geflogen werden, in die Uniklinik. Die Eltern durften nicht zu ihm, weil sie eben auch Corona hatten, die durften nicht rein. Die Milch durfte hingeliefert werden. Und dieser kleine Kerl lag dann mit ein paar Tagen in sein Bettchen. Es waren nur weiße Gestalten, vermummte, war an Schläuchen. Und es ging langsam bergab mit ihm. Und eines Nachts kam ein Anruf aus der Klinik zu meiner Tochter mit ihrem Mann. Sie sollen bitte noch mal kommen, sich verabschieden. Und unser Schwiegersohn war noch nicht gläubig und wir sind dann hingefahren, weil wir auf den Großen aufpassen mussten. Und wir haben dann bloß noch gebetet, Herr, tu ein Wunder. Sie sind dann wie versteinert hingefahren, konnten kein Wort sprechen. Meine Tochter sagt, ja, jetzt dürfen wir hinfahren, wo er im Sterben liegt. Und am nächsten Tag kam dann bloß am Abend unsere Tochter wieder und der Schwiegersohn durfte dort bleiben. Es war schon ein Hoffnungsschimmer. Und es ging dann so weiter, dass dann Gott diesen Alvin aus den Rachen des Todes gerettet hat. Also der Arzt, der dort war, hat gesagt, danken Sie nicht uns, dass es wieder aufwärts geht, danken Sie denen dort oben. Mein Schwiegersohn hat dann einige Begegnungen gehabt mit dem Pfarrer und mit einer Frau, die für ihn gebetet hat. Es hat ihn so zutiefst berührt, dass er dann Lobpreisen in der ganzen Zeit angehört hat, als er dort war. Und das Resultat war dann, dass er sich ein Jahr später mit den zwei Jungs hat taufen lassen. Hat also so einen lebendigen Glauben an Jesus. Also das Wunder der Heilung hat das zum noch größeren Wunder geführt, dass er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Das ist für mich so ein Riesengeschenk, wo wir uns ganz sehr freuen. Gott steht zu seinen Verheißungen. Als wir geheiratet hatten, hat meine Frau mir erzählt, du musst wissen, dass ich von allem, was ich verdiene, einen zehnten Teil gebe. Zehnten Teil. Also sie hat 350 Mark damals verdient als Apothekerin und hat einem 35 Euro da in Zehnten gelegt. Da habe ich gesagt, gut, das mache ich mit, das klingt gut. Aber es war eine Herausforderung. Wir waren Alleinverdiener. Und es hat immer gerade so gereicht, manchmal nicht gereicht. Und wir haben es aber durchgezogen. Das sage ich nicht zu unserer Ehre, sondern zu seiner Ehre. Und haben immer einen Zehnten gegeben und hat uns nie im Stich gelassen. Hat immer gereicht. Wir hatten nie große Ersparnisse oder gar keine Ersparnisse. Und es hat immer gereicht. Und es hat auch uns so bestärkt, auch zu beten für Sachen, die wir dann eigentlich überhaupt nicht machen konnten. Ich habe zum Beispiel zu meiner Frau gesagt, als die Maria Brian in Leubster war, ich habe den Eindruck, wir sollen mal nach Uganda fliegen. Das war die erste Zeit, wo die ersten Reisen dorthin gingen. Und ich sagte dann, ja, Geld haben wir keins. Und meine Frau ist wirklich eine gute Haushalterin. Sie sagt, aber wenn das Geld kommt, dann können wir fliegen. Und es kam von drei verschiedenen Seiten. Und es war natürlich genau die Summe, die wir gebraucht haben. Dadurch ist wieder neue Kontakte entstanden, die bis heute halten, wo wir, weil wir auch sehr gastfrei sind und immer Menschen übernachten lassen, die von auswärts kommen, wie Missionare oder sonst irgendjemand, das kommt dann immer wieder zurück. Also was ich sehe, werde ich ernten. Deshalb haben wir jetzt auch einen guten Kontakt zu einer Frau nach Uganda, die Gefängnisse betreut, die dort predigt, die dort Menschen von Jesus erzählt, dass sie frei werden, obwohl sie im Gefängnis sind. Selbst ich durfte dort mal ein paar Worte sagen. Ja. Aber dann hat uns Gott auch noch ein Herz für Israel geschenkt. Also wir waren jetzt schon dreimal Ich dreimal in Israel, meine Frau schon das vierte Mal. Und sie war gerade dort, als dieser Raketenangriff war. Und kann bezeugen, dass auch Gott dort gewirkt hat, dass er den Frieden geschenkt hat, den die Menschen nicht bieten können. Sie hat dort wirklich diesen tiefen Frieden empfangen, wo sie dann wieder als Entwarnung war, wieder ins Bett gegangen ist und geschlafen hat. Also das ist nicht normal, normalerweise. Ja, Gott hat ihm gesagt, prüft mich. Prüft mich, ob mein Wort wahr ist. Gott bringt uns in unsere Berufung hinein. Ich wollte ja immer Lehrer werden. Mathe und Sport war so mein Ding. Aber weil ich in der Sportschule dann kein Abi mehr machen konnte, habe ich dann diesen Beruf eines Maschinenbauers, den ich eigentlich gar nicht so wollte, ergriffen. Und das hängt damit zusammen, das war der Badenbetrieb vom Sportclub. Und wir konnten vormittags arbeiten, nachmittags trainieren. Also war dieser Vorteil. Dann haben wir, als wir Haus gebaut haben, habe ich gedacht, das geht so nicht mehr. Ich bin viel zu lange unterwegs, von früh um 4 bis abends um 6. Hat meine Mutter mir den Platz freigemacht im Kuhstall mit meinem Vater, dass ich mit meinem Vater zusammen den Kuhstall machen konnte, weil ich tagsüber Freizeit hatte und das Haus bauen konnte. Und es ging dann so weiter, dass ich, na, so richtig glücklich war ich nicht, aber ich habe gut verdient und hatte eben Zeit für das Haus bauen. Und dann wurde bei uns auf dem Friedhof ein Friedhofsmeister gesucht. Und weil ich eine Beziehung zum Friedhof hatte, über unseren Sohn, durch den Tod unseres Sohnes, und die Aussicht war, dass ich in der LBG nicht mehr lange arbeiten konnte, das war alles so ein bisschen in der Schwebe, habe ich ja gesagt und habe dann am 1. März 1996 als Friedhofsmeister angefangen, was ich dann 25 Jahre gemacht habe. Also man kann da sagen, naja, Karriereleiter war das nicht gerade. Aber ich habe gemerkt, dass ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Die Leute wussten, gerade in Leubsdorf, dass wir viel durch hatten, dass wir wissen, was Leid bedeutet. Und ich konnte dort sehr viel Seelsorgearbeit machen. Ich konnte mir anhören, was die Leute für Probleme hatten, wie es den Angehörigen in letzter Zeit gegangen ist und was sie so empfinden. Und ich habe eben wirklich 1200 Beerdigungen mitgemacht. Davon waren die Hälfte weltlich und die andere kirchlich. Und ich habe ganz stark gespürt, wo Trost ist und wo einfach bloß Hilflosigkeit und Trauer ist. Ich könnte heute noch die Hälfte der weltlichen Reden aus dem Kopf vorsagen. Es haben sich bloß die Namen und die Daten geändert. Aber ich habe gemerkt, was für eine Kraft in dem Wort Gottes ist. In den Gebeten, dass in der Trauer eben auch Trost drin ist, dass die Menschen nicht hilflos waren, sondern getröstet, natürlich traurig, wenn ein Angehöriger geht. Aber es hat mich sehr viel gelehrt und auch bestärkt, dass das Wort Gottes Kraft hat. Wir haben auch ein Herz für Kinder gekriegt. Meine Frau und ich, wir sind viel in der Jugendarbeit unterwegs, auch in FUMAP und als Seelsorger und haben seit 13 Jahren den christlichen Kindergarten, vor allem meine Frau, mit gegründet in Schellenberg, das Entdeckerland, haben jetzt wieder ein Wunder erlebt, das ist auch dieser ganze Bauwarenwunder, jetzt wieder ein Wunder erlebt, weil wir ein neues Hortgebäude brauchen. Der alte Hort war in der Sporthalle untergebracht. Und wir haben einige Menschen haben sich donnerstags früh zum Gebet versammelt und haben eine halbe Stunde gebetet für das neue Hortgebäude. In der letzten Woche jetzt haben wir vom Staat eine Förderung bekommen von 2,2 Millionen. Das war ein Startschuss und das war für uns ein Resultat der Gebete. Gott erhört Gebete nicht sofort, aber wenn wir dranbleiben, wenn wir wirklich echt dranbleiben, dann erhört er Gebet zu seiner Zeit. Es passiert nicht, wenn wir das wollen, sondern wenn er das will. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, was Zeit für ein kostbares Gut ist. Ich habe so viel Zeit in meinem Leben vergeudet, verplempert, für unnütze Sachen benutzt, wo ich mich heute sehr ärgere, aber es ist nicht mehr zurückzudrehen. Umso mehr, jetzt seit wir Rentner sind, nutzen wir unsere Zeit wirklich für den Bau des Reiches Gottes. Wir beten zusammen. Das ist übrigens für Pärchen was ganz Wertvolles, wenn man zusammen betet. Da liegt so ein Segen drauf, du kannst dich nicht streiten und beten. Du musst vorneweg immer wieder im Reinen sein. Immer wieder neu anfangen, sage ich mal so. Und das ist so ein Geschenk, mit einem Partner zusammen zu beten, in den Tag zu gehen, stille Zeit zu halten, aufzuschreiben, was uns klar wird. Und das machen wir wirklich jetzt von Herzen gerne, nicht bloß, weil wir es müssen, sondern weil wir es dürfen. Weil wir immer noch uns einander haben und es uns so sehr auf dem Herzen liegt und uns das so schenkt. Ein weiteres, was Gott mir so geschenkt hat, das habe ich nie von mir erwartet oder ich habe nie in meinen Gaben so gedacht. Seit Corona hat mich Gott früh 4:30 geweckt, hat mir Worte gegeben, die ich aufschreiben sollte. Es sind Andachten daraus geworden, wo ich gedacht habe, das ist doch nicht von dir. Es sind jetzt schon über 200 Andachten, die ich da geschrieben habe. Das sage ich wirklich wieder nicht zu meiner Ehre, sondern ich staune über Gott und wie er einen benutzt. Und wenn ich die heute manchmal lese im Rückblick, sage ich, das hast du nicht geschrieben, das war ein anderer. Und dafür danke ich Gott ganz sehr. Und dass ich auch hier stehen darf, das hätte ich mir nie gedacht. Klar wollte ich Lehrer werden, aber zusammenfassend möchte ich sagen, ich bin Gott so, so dankbar, dass er mich kennenlernen, dass ich ihn kennenlernen durfte, Und ich bin ein glücklicher Mensch. Und warum? Weil Gott zu kennen ist unser Glück. Und die Freude an Jesus ist meine Stärke. Und das bin ich so dankbar und so unheimlich glücklich, dass ich Jesus kennenlernen durfte. Es ist das größte Geschenk für mich, dass ich umkehren konnte zu Jesus, dass er mich jetzt auch gebraucht und dass er mich auch wieder aufhebt, wenn ich mal falle. Denn solange wir in unserem irdischen Leib stecken, sind wir immer noch Menschen, sind wir empfänglich noch für manche Sünde, wo der Teufel uns da angreift. Aber wenn ich das auch hier so merke, Gott ist am Wirken. Auch wenn in Teufelsküche 3 Schichten gearbeitet wird, das merkt man ja überall, aber Gott ist am Wirken. Und ich bin sehr dankbar, dass er den Sieg hat und behält und dass er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dass wir wissen, wo wir herkommen, wo wir hingehen, dass ich weiß, ich bin kein mutierter Affe, sondern ich bin ein geliebtes Kind von Gott, einzigartig geschaffen, handgemacht. Und bin beim Bau seines Reiches dabei. Dafür bin ich ihm unheimlich dankbar. Und mit noch ein paar Worten aus dem 103. Psalm will ich schließen. Lobe den Herrn, meine Seele, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst hat, und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen. Amen.